Gesellschaft stark und autoritär mit Fakten und Beweisen. Sie machen es klar, ihre Worte wie Gesetze zerschmettern die Gegenpartei. Aber die Strafverteidigung steht stark, bereit für den Gegenangriff.
Meine liebe neue Stammgäste sind eigentlich schon vorher gewesen, aber jetzt noch viel mehr, nämlich im Duo Zara und der Stefan. Und sie sind mir so lange in den Ohren gelegen, sie wollen noch über den Strafbefehl reden. Und ich habe den Fehler gemacht, vor ein paar Folgen zu sagen, ja, das machen wir in einer separaten Folge. Also bin ich in Geiselhaft gewesen und möchte dir, Stefan, fragen, hast du eine Frage,
ja,
Zara?
Ja, und zwar, also mein Punkt ist ja der, ich sehe, dass man weißt, bei schwerer Gewaltkriminalität, Pro und Contra und so, kann ich alles sehen. Bei Lamswiese kann ich es nicht ganz sehen, aber das ist ein anderes Thema. Aber wo ich wirklich Bauchweh habe, oder wir erledigen ja 97% oder 95% der Fälle in diesen Kantonen mit Strafbefehl, also wo der Richter für die Lehre, die jetzt hier hören, das heisst, der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin kann in eigener Regie eine Art des Urteilfälle, das den Leuten zustellen.
Jetzt, ohne, dass die Leute wirklich eine Verteidigung hätten.
Ohne, dass sie eine Verteidigung haben und auch ohne, dass sie einvernommen werden. Und jetzt kann man dort bis 6 Monate Gefängnis auf einmal verteilen. Und was mich geschockt hat, also es hat mich wirklich geschockt, dass 20% bis 30% der Leute außerstand sind, einen Text wie einen Strafbefehl zu verstehen, und sie bekommen das zugestellt und haben nur 10 Tage Einsprachefrist. Und wenn sie die 10 Tage Einsprachefrist verpassen, dann wird es zu einem rechtskräftigen Urteil, das ganz verheerende Konsequenzen kann haben.
Du redest jetzt von 20%. Hast du nicht das Gefühl, es sind eher 80%?
Nein, es sind 20% bis 20%, die es gar nicht durch. Ich habe mit dem im
Rahmen von... Eben, das ist eine OECD-Studie, die sagt, die haben Lesen und die haben mangelhafte Lesen und Schreiben.
Bei 20% ist es klar, dass sie es gar nicht verstehen.
Aber bei 80%?
Nein, es sind nicht 80%. Man kann sagen, 20% verstehen es gar nicht. Weitere 30% haben ja Ahnung, wenn sie es lesen, dass hier etwas Ungutes ist. Und bei 30% kannst du davon ausgehen, alle mit bis und mit Berufsmatur kannst du davon ausgehen, dass sie ungefähr den roten Faden flutschen. Aber es ist einfach so, ich will, schon nur, wenn es die 20% sind, die es gar nicht verstehen, ist es einfach zu viel. Was ich dich aber auch fragen dort ist, oder, du musst ja als Staatsanwältin, musst du am der Dominik Strebel hat mal gesagt, du bist eine Fließbandarbeiterin vor Gerechtigkeit. Du musst ja am Laufmeter die Strafbefehle rausholen, dann liest da irgendein Migrant oder irgendjemand mit einem Attest und du weisst einfach...
Stefan, bitte ins Mikrofon.
Ja, sorry. Du weisst einfach, der versteht es, der Huren, ich sage es auf Schweizerdeutsch, der versteht den Huren Strafbefehl nicht. Und ich habe dich auch fragen, wie stehst du zu diesem Strafbefehlsverfahren und zu dieser 10-tägigen Einsprachenfrist?
Ich finde Strafbefehlsverfahren sicher eine von der Achillessehnen jetzt von unserer Justiz. Da sehe ich viele Sachen, die wir könnten verbessern könnten und die wir auch mit relativ überschaubarem Aufwand könnten verbessern könnten, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt mit Ausnahme von irgendwie Parkbussen, die nicht bezahlt werden und dann irgendwann gibt es einen Strafbefehl, solche Fälle möchte ich ausklammern. Aber in den Fällen, wo es um irgendetwas geht, kann man das relativ simpel, nicht beseitigen, das Problem, aber eindämmen. Und zwar in dem, dass man einfach das rechtliche Gehör gewährt. Und zwar einfach, was ich damit meine, ist, dass man keinen Strafbefehl ausstellt. Ich habe auch noch nie einen unterschrieben, wo man nicht mit den Leuten einmal geredet hat, entweder selber. Das würde ich nicht bei jeder Art von Kriminalität machen, weil es einfach ressourcenmässig nicht geht. Aber wenigstens mal eine Polizeieinvernahme stattgefunden hat. Dann liest man die, dann hat man schon mal einen gewissen Eindruck, wie sind die Sprachkenntnisse von dieser Person. Kann die überhaupt Deutsch? Kann die
Also wie willst du das aus einem Protokoll herauslesen? Also das wissen wir ja beide. Das kommt unter Umständen im perfekten geschliffenen Deutsch und dann hast du die Person in der Einvernahme und sie kann nicht im Ansatz Deutsch. Und es ist ohne Dolmetscher passiert.
Eben, aber da bist du natürlich schon in einer Fehlerquelle. Aber grundsätzlich, oder wenn du schon mal siehst, jemand hat einen Dolmetscher gehabt, dann habe ich schon mal eine Indikation. Ich sage nicht, dass die völlig fehlerfrei ist. Aber ich finde einfach, dort muss man schon mal anschauen. Und dann, wenn man die Leute bei sich hat, dann kann man sowieso schon mal ganz anders Einfluss nehmen, indem man nämlich jetzt ihnen auch erklärt, was jetzt dann wahrscheinlich passiert. Dort kann man schon mal ganz viele Fragen klären. Dort sollte man auch unbedingt sie schon darauf aufmerksam machen, wie sie sich wehren können. Aber ja, ich finde auch, das System ist nicht perfekt, wieso es 10 Tage sind. Ich finde, man würde sich gar nichts vergeben, wenn man einfach auf 30 Tage gehen würde. Ich sehe überhaupt nicht, was das Problem ist, ich meine, wenn eine Einsprache kommt, die Strafbefehle werden ja sowieso nicht prioritär behandelt, so bis man die wieder in die Hand nimmt, um die Einsprache zu behandeln. Da spielt es jetzt auf die 20 Tage, was dann länger geht, aus meiner Sicht keine Rolle. Also ich habe noch nie ein Argument gehört dafür. So dort, da habe ich das Gefühl, könnte man massiv einen Hebel ansetzen. Was ich auch glaube, ist, dass man sehr niederschwellig bereit sein sollte, das zu besprechen. Also ich fände, man sollte noch prominenter anschreiben, wie man sich kann wehren und an wen man sich kann wenden. Also ich habe immer eine Telefonnummer, meine direkte Bürowahl zum Beispiel angeschrieben. Und dann läuten die Leute oft an, also viel mehr, als ich jetzt erwartet hätte. Und dann mal wissen, was da eigentlich so und was ihre Möglichkeiten sind. Ich habe immer eine Umschreibung vom Sachverhalt drin. Das finde ich nützt auch schon viel. Ich habe auch schon gesehen, dass es Strafbefehl gibt. Jetzt in der Stelle, wo ich war, nicht, aber sonst, dass es einfach Strafbefehle gibt, wo nicht mal steht, was man überhaupt gemacht hat, das verhebt ja überhaupt nicht. Also wenigstens mal ein Vorwurf muss ja dort stehen. Dann sollen sich die Leute können an einem wenden. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man sich sehr, wenn man da sehr niederschwellig bereit ist, sofort, ohne Vorbüro, einfach mit den Leuten schnell zu reden, dass es sehr viel eigentlich total easy aus der Welt geschafft wird. Und die Leute das nachher zahlen und finden, okay, ja, das war so gewesen. Und dort, finde ich, einfach, könnte man ansetzen. Und dort müssen wir sicher auch mit der Sprache noch mehr machen. Ich meine, wir haben jetzt DeepL kostenlos. Wieso übersetzen wir das nicht einfach einmal? Da haben sie wenigstens einmal in der Sprache, die sie verstehen, haben sie einfach eine einfache Übersetzung. Kann man ja völlig formlos machen. Ich finde, dort gibt es einfache, kostengünstige Varianten. Dass man irgendeine Art von Vereinfachung braucht, ist, wenn die Justiz wahrscheinlich endlose Ressourcen hat, vermutlich nötig. Und dass dort auch gewisse Fehlerquellen immanent ist, ist vermutlich leider auch eine Realität, die man so annehmen
muss. Ja.
Also meine Frage an dich wäre in diesem Fall, was ist denn aus deiner Sicht die Alternative zum Strafbefehlsverfahren und welche Lösungen siehst du bezüglich dem Problem von der Überlastung von der Justiz?
Warte mal, Stefan, ist denn unsere Justiz überhaupt überlastet?
Unsere Justiz ist massiv überlastet. Und ich habe den Artikel von Stefan in der NZZ gelesen, den Gastkommentar, und dann kann ich, also, alle noch in den Kopf schütteln.
Woran machst du denn die Überlastung fest?
Also ich kann es ja nur schon auf Stufe Stea sagen. Wir haben extrem viele Verfahren, also zum Teil 100 pendente Verfahren, die dann liegen, ohne dass es einen Grund gibt, zuzuwarten. Ich würde gerne mehr können zuschaffen, mehr können die Verfahren vorwärts treiben, weil ich das Gefühl habe, das Warten nützt nichts, es ist eine riesige Belastung für die Leute und man könnte das viel schneller zu einem Abschluss bringen.
Jetzt wegen dieser sogenannten Überlastung von der Strafjustiz. Wenn ich mich nicht täusche, ist die Organisation von der Strafjustiz ist eine kantonale Kompetenz. Also das heisst, die Kantone sind zuständig dafür, dass die Justiz funktioniert. Wenn die Kantone das nicht können oder nicht im Stand sind, dann gibt es sicher mal grosse regionale Unterschiede. Und wir wissen es eigentlich gar nicht, überhaupt nicht das Problem vom Strafrecht oder vom Bundesproblem, sondern es ist das Problem von der Kantone und ihrer Organisation. Das geht in dieser Debatte völlig unter. Wir können gar nicht über die schweizweite Überlastung von Strafjustiz reden, weil es einfach ein kantonales Problem ist. Einfach mal das vorausgesetzt. Das schreibt niemand. Und das ärgert mich ziemlich. Das Zweite, was ist, ich weiss nicht, ich habe lange, ich habe einen Artikel geschrieben und ich habe lange nach einer validierten, qualitativen, unabhängigen Studie über die sogenannte Überlastung von der Strafjustiz gesucht. Ich habe nichts gefunden. Also, bis jetzt sind wir in Form von Gefühl. Und eben, also, wir wissen es einfach nicht. Und falls jetzt die Justiz tatsächlich so überlastet ist oder wäre, dann müssten wir mal zuerst über die regionalen Unterschiede schauen. Wir müssten mal zuerst validieren, welche machen es gut, wo klappt die Organisation und warum. Also solche Sachen müssen wir mal machen, bevor wir einfach über Überlastung im Allgemeinen reden. Wir müssten mal in einen Differenzierungsprozess und aussagekräftige Sachen machen. Über alles wird heute Studien überhoben, aber da nicht. Das müssen wir mal machen, das ist das Erste. Und das Zweite, was ich finde, ich meine, wenn die Strafjustiz überlastet ist, dann ist sie ja darum überlastet, also beispielsweise ja Spielzeugwaffen sind unter Strafe. Oder wenn man eine echte Spielzeugwaffe hat, ist im Waffengesetz das unter Strafe. Oder wir haben eine völlig verfaulte Drogenpolitik, die enorme Ressourcen der Strafjustiz kostet. Oder wir haben mit der Krimigration, wo wir Migranten kriminalisieren wegen sogenannten Migrationsdelikt. All das braucht einen enormen Ressourcenapparat für die Justiz.
Und ich meine, die Staatsanwaltschaftskonferenz ist ja eigentlich nicht mehr eine Konferenz von Staatsanwälten, sondern eine Art politische Lobby. Und ich fände es irgendwie noch schön, wenn die mal ein Papier schreiben würden, sie wollen sich jetzt für die Renaissance vom liberalen Strafrecht und mal mit ein paar liberalen Forderungen kommen. Beispielsweise Entrümpelung vom Nebenstrafrecht, beispielsweise aufhören mit Crimigration, beispielsweise andere Drogenpolitik. Und mich würde wundern, was würde passieren, wenn die Staatsanwaltschaft Konferenz würde sagen, zurück zum Kerngeschäft. Wir nehmen den Grundsatz von der Ultima Ratio ernst und gehen nur noch auf die Kriminalität los, die in einem Rechtsstaat, in einem liberalen Rechtsstaat wirklich strafwürdig wäre. Wenn das würde passieren, würde ich ziemlich schnell ahnen, dass in der Politik ein Umdenken stattfinden würde. Stattdessen sagt die Staatsanwaltschaftskonferenz ständig aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Und ich habe noch nie von der Staatsanwaltschaftskonferenz gehört, noch nie, dass wir Strafrecht in der krebsartigen Auswucherung auf die Gesellschaft verbreiten. Die Staatsanwaltschaftskonferenz versteht sich als Agentin von einer Aufrüstung vom Strafrechtsapparat und nicht auf eine Zurückdrängung auf einen Grundsatz von der Ultima Ratio. Also das heisst, wenn wir es ernst nehmen, müssten wir irgendwie mal sagen, wir müssen zuerst wissen, ist die Strafjustiz überhaupt überlastet? Wo ist sie überlastet? Was liegt an Fehlorganisationen, an fehlenden Abläufen? In welchem Kanton macht man es gut? In welchem Kanton macht man es nicht gut? Wie sind die regionalen Unterschiede? Wo sind die Gänge verstopft? Und das andere ist, wenn wir uns darauf würden konzentrieren und wirklich nur das würden verfolgen, wo schwere Kriminalität ist und alles andere würden sagen, das ist ein verwaltungsrechtliches Problem, dann hätten wir so ist auch keine Überlastung von der Strafjustiz.
Komplett falsch. Tut mir leid, das stimmt einfach nicht. Also erstens mal, ich bin völlig bei dir, dass man das auswerten sollte und dass man darüber Zahlen braucht. Aber einfach einmal, dass wir wohl faktisch ein Problem haben, dann frage ich dich, ich will heute terminieren am Obergericht Zürich, wann komme ich dann den nächsten Termin über? Da haben wir ja immerhin schon mal eine Indikation, dass wir vielleicht ein Problem haben, oder? Aber gut, okay.
Es ist völlig Corona. Bei dir. Es gibt einen Corona-Stau.
Ich bin völlig
vor Corona
bei dir.
Haben wir das nicht gehabt.
Ich bin völlig bei dir. Darf ich vielleicht
es ist einfach
etwas sagen? Also, da bin ich völlig bei dir. Dann müssen wir aber, dein nächstes Argument, dass wir da uns mit den Spielzeugwaffen und so, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe Fälle und jeder Steo hat Fälle, wo man muss sagen, das ist nicht strafwürdig, das ist nur nervig, das hast du insbesondere irgendwie Nachbarschaftsstreit, ja, wo sich gegenseitig anzeigen, weil sie irgendwie Roundup verwendet, in Partnerschaften, wo sich gegenseitig irgendetwas Schlötterling anhängt und das nachher über Strafrecht aussagen. Die Fälle haben wir alle, wo man einfach sagt, okay, das ist einfach, sollte nicht über Strafrecht geregelt werden. Die machen aber einen Bruchteil aus. Ein Bruchteil.
Ausländer, nein.
Ja, aber Ausländer.
Ausländer, sogenannte Kriminalisierung.
Stefan,
ja.
Wenn ich keinen Fall mehr hätte mit dem Balkan, mit Nordafrika, mit arabischen Ländern, dann hätte ich nichts mehr zu tun. Das ist doch eine Realität, die du jetzt
verstehst. Verstoß gegen sogenannten Ausländer.
Nein,
es ist kein Bruchteil, es sind 20%. Wie viel
also ich habe ja einen Fall auf dem Tisch,
sind ja zufällig. Schau jetzt in die Statistik. Jetzt möchte ich bei der Empirie bleiben. Oder zum Beispiel
BTMG.
Oder BTMG. Was das für Ressourcen, was diese Art von komischer Drogenpolitik für...
Ja, das ist Politik. Da bin ich bei dir. Da könnten wir von mir aus auch liberalisieren. Da bin ich dabei. Aber also, was absolut nicht funktioniert, ist einfach so, ja, die Migranten werden kriminalisiert. Dann schauen wir doch einmal, wer... Nein,
ihr redet von Verstössen gegen das Ausländer, gegen das Ausländergesetz.
Ist ein Bruchteil.
Nein, es ist nicht Bruchteil.
2 pro Jahr.
Ja, dann bin ich im Kanton Thurgau ist ein Bruchteil. Okay. Aber es sind 20, es sind
rund... Da wird dir kein Steher sagen, mein grosses Problem bei meiner Pendenzenlast, das sind die kriminalisierten Ausländer. Das Migrationsrecht, dort ist wirklich... Dort gehen meine Ressourcen drauf. Das wird nicht passieren, wenn es nicht so ist.
Nein, aber wenn du schaust, wenn du die Verurteilungsstatistik anschaust und wenn du schaust, wie viel ist Kernkriminalität und wie viel ist sogenanntes Nebenstrafrecht, das primär über das Verwaltungsrecht müsste gelöst werden im Rechtsstaat.
Wieso findest du das? Das sagst du einfach so, aber das...
Nein, weil es einen Grundsatz gibt, Sarah, von der Ultima Ratio.
Absolut.
Und die Ultima
aber
Ratio...
Aber das bestimmst du. Wann ist Ultima Ratio?
Nein, ich bestimme das nicht. Aber es gibt dort eine 200-jährige Debatte von ziemlich gescheiten Leuten. Und es hat niemand gesagt, Niemand hat gesagt, ich kenne keinen Strafrechtstheoretiker, der gesagt hat, der ernst zu nehmen ist, dass es sinnvoll ist, eine Spielzeugwaffe, die echt gesetzt ist, mit dem Strafgesetz zu bewähren. Und das ganze Nebenstrafgesetz wimmelt von solchen dummen Bestimmungen.
Dann habe ich einfach die Fälle nicht.
Das ist ein realer Fall.
Es sind so wenige Fälle, wo du am Schluss musst sagen, das ist Pipifax, da ist einfach nichts dran. Nein,
was Ressourcen heisst, dran,
kosten gemessen? Intensivtäter, wo man einfach nicht einsehen will, dass die vielleicht irgendwann einfach einmal aus dem Land sollten, wenn sie nur die ganze Zeit 45 polizeiliche Vorgänge und man kann nichts machen. Und wir wissen, die nächsten 50 Jahre Sozialhilfe, sie werden immer wieder, es ist die Stammkundschaft, die bei uns die Ressourcen klaut und nicht irgendwelche Spielzeugwaffen, die kriminalisiert sind. Wirklich nicht, Stefan, wirklich nicht. Und ich habe wirklich keine Agenda dabei, wenn ich das sage. Keine.
Aber ich stelle es einfach fest. Lass jetzt einmal. Es ist so, dass wir haben ja früher eine offene Drogenszene gehabt, wo ganz viel Kriminalität hat verursacht. Ja. In Bern hat man eine grosse offene Drogenszene gehabt. In Bern hat man Strafbefehlskompetenz bis einen Monat gehabt, in Zürich bis 3 Monate. Und in Zürich hat es ein lupenreines Geständnis gebraucht. Es hat alles bestens funktioniert. Und wir haben dann, nach jeder Kriminalitätsstatistik, mehr Kernkriminalität gehabt. Und ich möchte wissen, warum dass die Staatsanwaltschaft, die gewachsen ist, wo enorme Ressourcen reingepumpt worden in den letzten 20 Jahren, bei abnehmender Kriminalität, wenn sie in einem 30-Jahres-Horizont...
Stopp. Schwere Gewaltdelikte nehmen zu, Stefan. Kriminalität.
In einem 30-Jahres-Horizont haben wir insgesamt eine abnehmende Kriminalität gemessen an der ständigen Wohnbevölkerung.
Und in Sachen schwere Gewaltkriminalität
stimmt das nicht. In einem 30-Jahres-Horizont im 30- bis 40-Jahres-Horizont ebenso. Wir haben keine Steigerung. Wir haben im letzten Jahr eine Steigerung gehabt. Aber wir haben nicht im 30- bis 40-Jahres-Horizont...
Aber wie erklärst du dir das? Wieso haben wir immer mehr schwere Gewaltdelikte?
Nein, wir haben nicht immer mehr schwere Gewaltdelikte, wenn du es in einem 30- bis 40-Jahres-Horizont...
Aber wieso haben wir es dann überhaupt? Wenn du sagst, im 30-Jahres nicht, wieso kannst du die Frage nicht einfach beantworten?
Wir haben es
nicht. Wieso gibt es eine Zunahme?
Nein, wir haben keine Zunahme.
Und das hat nichts damit zu tun, dass wir eine Immigration haben.
Wir haben keine Zunahme, Sarah. Wir haben keine Zunahme über 30 Jahre. Wir haben es einfach nicht.
Wir
reden
von 30 Jahren. Beantworte doch einfach die Frage.
Von welchem? Von letztem Jahr auf das Jahr.
Zum Beispiel,
das ist statistisch nicht relevant. Wir haben so nicht seit 4. Das ist einfach, da kannst du mit jedem Statistiker reden. Das kann eine zufällige Ausstellung sein. Wir haben auch seit 14 gehabt. Auch seit 14 keine Zunahme von der Gewaltkriminalität. Das ist einfach nicht wahr. Der Bundesrat hat es ja in dieser Stellungnahme geschrieben.
Und wer ist dann überrepräsentiert in der schweren Gewaltkriminalität?
In der schweren Gewaltkriminalität? Ja. Haben wir tatsächlich eine Überrepräsentation von Leuten mit einem Nicht-Schweizer-Pass? Aber das sind komplexe Phänomene, warum das so stattfindet.
Und warum ist das so, deiner Meinung nach?
Es sind multifaktorielle Faktoren. Wenn du Schweizer Männer, die du gesagt hast, die ins Militär müssten gehen, hier in der Schweiz, wenn du die noch einmal anders hernen exportieren und die dort keine Lebenschance
haben. Das stimmt nicht. Das ist alles also wieder leid. Das stimmt nicht.
Du würdest sagen, es gibt gewaltbereite Kultur und weniger gewaltbereite Kultur.
Aber 100%!
Hallo.
Dann würde ich dir aber einfach sagen, die eines der grössten Gewaltverbrechen in der Menschheitsgeschichte ist vor wenigen Jahrzehnten von unserem nördlichen Nachbarn gemacht worden, oder in Spanien oder in Ding. Sind das gewaltbereite Kulturen?
Das ist doch polemisch,
wenn du sagst, wer ist eine gewaltbereite Kultur nach deiner Meinung?
Also wir haben
die Deutschen, weil sie Konzentrationslager aufgebaut. Es wird schwierig.
Es wird wirklich schwierig.
Was ist eine gewaltbereite Kultur nach deiner Definition?
Ich habe das Gefühl, dass die westliche Welt, wo eine gewisse Reformation hinter sich hat.
Hat sie die Reformation gehabt?
Wir stehen ja an einem anderen Punkt in der westlichen Welt. Wir haben Kultur spielt für Gewaltbereitschaft, Frauenfindlichkeit, Antisemitismus. Halt. Keine Rolle. Doch. Also Gewaltbereitschaft und Kultur hängen nicht zusammen. Das ist doch... Wo, es wird die anderen Länder erzogen.
Sag mir ein konkretes
wie
Beispiel.
Wie bei uns vor 100 Jahren. Und das soll kein Rolle
spielen. Das spielt
eine
große Rolle. Aber das ist doch Kultur.
Leute, das gehört mir.
Das ist viel zu
unreif. Stefan, sind bitte schnell ruhig. Da versteht man kein...
Weil das überlässt das Feld an den Radikalen.
Nein.
Wenn man das nicht bereit ist, zum Einräumen,
jetzt müssen wir. Jetzt hört schnell auf.
Ich meine, das Thema ist die Überlastung von der Justiz. Ich schlage vor, jeder noch 2-3 Sätze und dann beenden wir den Podcast.
Also, selbstverständlich gibt es in bestimmten kulturellen Epochen, gibt's häufig. Es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass es in diesen Ländern heute häufiger Antisemitismus gibt als in der Schweiz. Allerdings hat auch die christliche Wohnbevölkerung erschreckend hohe Antisemitismusraten in Europa. Das wird ja einfach gesagt, dass sie nicht nur die Muslime.
Zwei, drei Sätze, Stefan.
Soll ich zu dem gerade Stellung nehmen? Gut, aber weisst, Antisemitismus, wo man irgendwie sagt, ja, der und so, weisst und so, das ist ein Jude, darum hat er viel Kohle. Das ist aber etwas anderes, als ob ich effektiv in der Lage bin und finde, es ist das Richtige, den jetzt abzustechen.
Ist ein riesiges Problem.
Ich bin die Letzte, die irgendwie den schwiegenden Antisemitismus verteidigen. Aber ich habe mehr Angst vor jemandem, der seine Kultur und seine Religion im absolut sogar den Auftrag geben, so jemanden auszulöschen.
Das macht mir
aber so absolut
das macht mir Angst, Sarah. Das macht mir Angst. Gewaltig.
Ja, eben.
Gewaltig.
Aber das muss man doch einmal benennen. Das ist doch
keine
Zukunft so.
Was muss man benennen?
Mir macht es wirklich Sorgen, weil ich das Gefühl habe, so wie du redest, das ist Futter für die Extremen.
Für welche Extremen?
Weil einfach sagen, wenn man nicht bereit ist, Problem auf den Tisch zu legen.
Aber welche Probleme?
Wer verübt dann bei uns
schwere
Gewalteling?
Das ist doch
Futter für die Extremen, für Populisten.
Aber du kannst doch nicht, du musst die Debatte extrem nuanciert führen und hoch differenziert.
Absolut.
Du musst schauen, wie ist die soziale Schicht, wo jemand herkommt. Was sind seine
Faktor ist massiv überschätzt, was, sogar wenn man ihn raustradiert.
Was sind die konkreten Lebensumstände, die jemand hat? Also, wie lange ist jemand integriert? Wo ist jemand aufgewachsen? All diese Fragen musst du stellen. Mhm. Und dann muss man es differenziert und nuanciert anschauen. Ja, es ist keine Frage. Wir haben statistisch eine Überrepräsentation von Leuten, die nicht den Schweizer Pass haben, bei schweren Gewaltdelikten. Das ist eine Tatsache. Und die Frage ist aber, was heisst das politisch, was wir daraus folgen? Und wir haben von der Überlastung von der Strafjustiz, vom Strafbefehlsverfahren geredet und eigentlich nicht von dieser Debatte. Und
das ist nicht zu trennen.
Ja, du kannst doch nicht den Strafbefehl mit der Ausländer...
Überlastung.
Nein, aber es ist
Kriminalität,
die Justiz ist nicht überlastet wegen der schweren Gewaltdelikt.
Absolut.
Nein, auch.
Nein,
aber im Kanton Zürich ist ja nicht der Gang von der Strafbefehl bei der Staatsanwaltschaft 1 verstopft, sondern bei den anderen Steas, wo die kleinen Fälle machen. Dort ist der Gang verstanden. Die Staatsanwaltschaft 1 für Gewaltdelikte hat relativ konstante Fallzahlen, genug Mittel und dort kommt man auch relativ zügig mit den Verfahren durch. Ich habe bei den Gewaltdeliktsverfahren kein Problem mit einem Pendenzenstau.
Ah, das ist aber schon ein gutes Statement.
Also es ist nicht das Hauptproblem. Dort geht die Verfahren zügig. Beim strafrechtlichen Grümpel, dort liegt der Stau. Aber doch nicht bei der schweren Kriminalität.
Das sehe ich anders, aber...
Also,
das ist ja gut, wenn du hast ein positiveres Bild
als ich. Wo hast du das Gefühl, dass bei der schweren Kriminalität ist das Gefühl, die Fälle bleiben liegen?
Ich finde die Diskussion, es tut mir leid, aber es ist relativ unfruchtbar. Weil wir müssten ja das irgendwie statistisch untermauern.
Ja.
Jetzt ist einfach, du bist der Meinung A, sie der Meinung B, oder? Hast du noch etwas zur Effizienz? Grund, du hast ja den Gastbeitrag in dem Sonntag.
Ja, kann ich.
Hast du noch ein, zwei Kernpunkte, wo vielleicht willst du kurz zur Debatte stellen.
Und ja. Der Input zum Strafbefehl. Ich würde auch wirklich ehrlich deine Meinung interessieren, wie können dann wir von Seiten der Staatsanwaltschaft das mit den Strafen viel besser machen?
Also Menschen in der geltenden Situation oder Menschen, wie man es müsste sein? Also ich finde einfach ein Staat, bei der Steuerveranlagung 30 Tage Frist zur Einsprache gibt und beim Strafbefehl, wenn es um Kisten 10 Tage geht, der hat eine rechtsstaatliche Bankrotterklärung unterschrieben. Dort habe ich von dir gehört, dass du offene Ausdehnung von 30 Tagen bist. Das wäre mal zu sagen. Und das Zweite, was ich finde, wenn du das Gefühl hast, jemand hat den Bildungsstand, nicht, dass er dem Verfahren nicht folgen kann, bist du als Staatsanwältin verpflichtet, ihm jederzeit einen amtlichen Verteidiger von Amtes wegen beizugeben. Das wird einfach nicht gemacht. Also jeder, der bildungsfern ist, wo du das Gefühl hast, als Staatsanwältin kann dir nicht folgen, dann müsstest du eigentlich einen amtlichen Verteidiger geben. Es wird nicht gemacht.
Ab welcher Schwere denn? Also findest du generell?
Also wenn jemand wirklich nicht kann lesen und schreiben kann, dann finde ich, sobald es um mehr geht als um eine bedingte Geldstrafe, eigentlich schon.
Aber dann musst du doch ein Case-Management anbringen, wo wir auch über die Zusammenarbeit mit der KESB reden.
Also,
oder nicht?
Dass die Person mit der es gibt relativ viele Leute, die durchs Leben kommen ohne KESB, aber in einem Strafverfahren nicht gefolgt sind. Das heisst noch nicht sein. Also wenn du nicht an einem Strafverfahren kannst folgen, heisst es noch nicht, dass du KESB-Fall bist.
Nein,
ich finde, wenn jemand
einen Attest lässt... Bin ich beruhigt, dass du das sagst, weil ich einen Strafbefehl mal bekommen, wo ich kein Wort verstanden habe. Das hätte ich jetzt noch mögen, wenn du mich jetzt als KESB-Fall bezeichnet hättest. Ja, genau. Machst du dann meine Beistandschaft sagen? Nein, ich danke euch für die sehr lebhafte Debatte. Ich schlage vor, wir gehen jetzt irgendetwas Feines essen und gern zu einem anderen Zeitpunkt wieder.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.